Hallo und herzlich willkommen zu einem Gütesiegel Brachland Spezial.
Wir haben uns mit Reporter und Journalist Johannes Lenz vom Bayerischen Rundfunk zusammengesetzt und über seine Reportage Blutige Milch unterhalten. Mein Name ist Johannes Siegel.
Und mein Name ist Julius Brach. Jojo, schön, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat, dass du uns in unserem Podcast Gütesiegel Brachland besuchst.
Grüße euch, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Freue mich sehr. Gerne.
Um mal gleich die Verwirrung wegzunehmen, wir machen jetzt aus dir Jojo und ich bleib bei Johannes. Mhm. Ist das okay für dich oder fühlst du dich da
diskreditiert, weil bei mir ein paar Buchstaben fehlen? Gar nicht.
Okay, sehr gut.
Ich bin Jojo, bleib dabei.
Ja, das ist natürlich smart, sich einen Gast einzuladen, der den gleichen Vornamen hat.
Natürlich. Alles, was wir tun, ist smart.
Gut, also drei J's am Tisch. Und wir wollen heute ein bisschen mit dir quatschen über ein Thema, was wir vor ein paar Wochen schon mal angeschnitten haben. Wir haben nämlich schon ein bisschen drüber geredet gehabt im Podcast. Und zwar für alle Leute, die das nicht wissen, du bist Journalist, Reporter und so Allzweck-Carla Kolumna vom Bayerischen Rundfunk.
So kurz abgerissen kann man das sagen. Genau, ich bin beim BR als Reporter unterwegs, mit der Kamera, aber auch mit dem Hörfunkmikro. Wie sich das schimpft, ist schon so trimedial wie möglich.
Sprich, oh, trimedial, also das hört sich geil an.
Das wird bei uns ganz groß geschrieben, heißt also eben online first, dann Hörfunk, Fernsehen und für alle Ausspielwege bin ich da unterwegs. Und unter anderem auch für eine Redaktion, die heißt BR Recherche.
Und deine Berufsbezeichnung ist Journalist.
Journalist, ja, das ist nicht großartig geschützt. Redakteur wäre schon geschützt, aber Journalist kann sich eigentlich jeder schimpfen, der da irgendwas publiziert. Aber ich bin Journalist zumindest mit einer Ausbildung beim BR.
Okay. Genau. Und du hast bei einer sehr wichtigen Reportage mitgewirkt, über die wir uns ein bisschen unterhalten möchten, weil das ein sehr wichtiges Thema ist, wie Johannes schon erwähnt hat, das ist super komisch.
Das ist super komisch hier. Gut, also, die Reportage, über die wir heute ein bisschen reden wollen, heißt Blutige Milch. Ein ziemlich krasser Titel.
Damit haben sich auch viele in der Redaktion erstmal schwer getan. Blutige Milch, da kam auch innerhalb des BR also auch viel Feedback, von wegen, dass das ja schon sehr sehr mit dem Holzhammer, ja, wir machen jetzt hier was sehr Investigatives, und aber tatsächlich muss ich sagen, ich habe es auch von außen erstmal betrachtet, eben blutige Milch, es hört sich erstmal krass an, aber es trifft leider in vielen Fällen wirklich zu.
Also ja, ich muss dir an der Stelle sowohl einen Rüffel als auch ein Kompliment erteilen, und zwar, ich habe mir die Reportage gestern angeguckt, bis dahin war mein Tag sehr schön, danach war mir schlecht. Und das stimmt tatsächlich, da werden wir später auch nochmal drauf zurückkommen. Ich habe ein paar Mal weggucken müssen. Das war wirklich krass. Und insofern finde ich, und das Kompliment an der Stelle, dass das eigentlich ein Merkmal dafür ist, dass das eine sehr gute Reportage ist, weil ich davon ausgehe, dass ihr so unter anderem sowas bedacht habt.
Also zum Beispiel blutige Milch.
Um das mal quasi die Realität, wie sie leider ist, darzustellen.
Ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, blutige Milch, da geht es nicht irgendwie um verunreinigte Haarmilch im Supermarkt oder so, wo Blut drin rumschwimmt, sondern es geht um Tierschutzverstöße bei der Milchviehindustrie. Also alles, was damit zusammenhängt, von der Aufzucht bis zum Transport, aber da können wir später noch was sagen, der Tiere. Also Tierschutzskandale in der Milchindustrie, so, darum ging es.
Was war denn deine Rolle dabei? Also jetzt haben wir ja schon geklärt, dass du irgendwie Journalist und Redakteur und so bist. Du hast die ja nicht alleine gemacht, die Doku oder Reportage.
Mit zwei anderen Kollegen zusammen, oder die beiden hatten das auch schon seit Monaten im Blick, das Thema. Die haben das schon ganz lange angepackt und sich mit dem Thema beschäftigt und mich dann mit dazugeholt, als es um den Transport von Tieren ging. Also ich bin jetzt da seit ungefähr zweieinhalb Monaten mit dem Thema beschäftigt und meine Kollegen schon seit fast einem Jahr. Also ich bin derjenige, der noch dazugestoßen ist, um die zu unterstützen, weil sie hätten niemals gedacht, dass sich das Thema so weit so weit hinzieht und die noch so lange damit beschäftigt sind und eben dann doch eine Unterstützung brauchen von einer dritten Person. Und das war dann ich in dem Fall. Ich habe da sofort Feuer gefangen und war da gerne mit am Start als Kameramann, als VJ, wie man da auch sagt, Journalist, mit der Kamera unterwegs und auch für den Podcast, den wir aufnehmen. Okay. Also wir haben auch sowas Ähnliches vor wie ihr hier, aber eben dann für den BR.
Aber ich finde, das merkt man auch ein bisschen, wenn man die Reportage anschaut. Es fängt so ein bisschen klein an, lokal auch. Und dann hat man so ein bisschen das Gefühl, da wird richtig in so ein Wespennest gestochen und das Ding wird immer größer und hat immer einen längeren Rattenschwanz. Ich meine, das endet ja dann auch irgendwie, das geht ja über die Landes- und sogar die Kontinentalgrenzen hinaus dann.
Also Blutige Milch ist so der Haupttitel, der danach folgt, ist Geschäfte mit Tierleid. Also darum geht es, um so systematische Geschäfte mit oder auf dem Rücken der Tiere, die in unserer Milchviehwirtschaft eben passieren. Was nicht pauschal heißen soll, dass es auf jedem Bauernhof jetzt einen Skandal aufzudecken gibt. Ich habe in der Zeitung gelesen, teilweise machen sich dann eben jetzt Hobbydetektive auch dran, einfach so in irgendwelche Höfe reinzugucken und mit der Kamera zu filmen. Und es geht ja auch nicht, man kann nicht jeden Landwirt irgendwie pauschal schlecht hinstellen. Aber es gibt eben viel zu viele Fälle, in denen es zu Tierschutzverstößen kommt. Auf den Höfen selbst, in Schlachthäusern aber auch.
Und oder bei den Behörden. Bei Transporten.
Und also die Behörden spielen auch noch, spielen auch noch eine Rolle, wenn es eben um diese Systematik geht, die Kontrollen, die viel zu selten stattfinden und so weiter.
Ich bin ja auch, wenn ich solche Reportagen gucke, immer prinzipiell skeptisch, gerade dann, wenn das Skript sehr explizit ist, sage ich mal. Beispielsweise, ich erinnere mich da an eine Stelle, wo es heißt, unter anderem deshalb, weil die Behörden so häufig versagen. Und habe natürlich die Reportage dauert, glaube ich, eine halbe Stunde lang. Ne? Mhm. War tatsächlich erstaunt, dass ich die Wut von den Leuten, die zwischenzeitlich eingeblendet wurden, am Ende genau so gespürt habe und tatsächlich finde, dass diese Weise, das zu beschreiben, die Behördenversagen, absolut zutrifft. Also das ist keine Schlagzeilensprache, sondern in diesem Fall eine sehr akkurate Beschreibung. Ich war schockiert, bei Videomaterial zu sehen, wie teilweise Verstöße direkt vor den Augen von Gutachtern oder Inspizienten.
Ja, was du ansprichst, das ist ein Videomaterial des Das Tierärzte zeigt Tierveterinärmediziner, die bei einem illegalen Transport von Tieren dabei sind und das einfach geschehen lassen. Also illegaler Transport bedeutet, die Tiere können sich nicht mehr von selbst bewegen. Das heißt, die dürfen auch nicht mehr verladen werden. Das ist in der Tierschutztransportverordnung so geregelt. Und wenn man das trotzdem tut, dann führt es meist dazu, dass es mit einem großen Leiden für die Tiere verbunden ist, weil die teilweise mit einer Seilwinde auf die Transporter raufgezogen werden müssen. Und kannst dir vorstellen, wenn die da über einen rauen Blechboden hochgeschrubbt werden, teilweise. Also es ist ganz, ganz übel, was da für Bildmaterial auch von Tierschützern uns zugespielt wurde, teilweise.
Ja, das waren die Stellen, wo ich tatsächlich
weggeguckt habe. Nachgeschaut haben.
Ja, also. Aber wenn du jetzt sagst, es gibt tatsächlich eine Tiertransportverordnung, das spricht ja dafür, dass es quasi ja auch irgendwelche Sanktionen bei Nichtbefolgen dieser Regularien gibt. Weißt du, was da aussteht? Also wenn ich jetzt als Tiertransporteur die Regeln so missachte, sprich halbtote Viecher irgendwie durch die Gegend schleif, also was blüht einem da? Geldstrafe? Oder was ist da so der...
Tatsächlich blüht denen auf jeden Fall eine Strafe, aber ich sage jetzt mal, es blüht ihnen. Es ist noch lange nicht so, dass es auch wirklich, dass die Strafe dann wirklich auch vollzogen wird. Denn meistens, wenn ein Schlachtbetrieb mit solchen Anschuldigungen konfrontiert wird, die beispielsweise Tierschützer erheben, wenn sie solche Bilder drehen, verdeckt. Also das ist meistens, dass sie irgendwo eine versteckte Kamera anbringen. Den ersten Aufschlag, will ich auch betonen, macht nicht der Bayerische Rundfunk zum Beispiel in dem Fall, sondern eine Tierschutzorganisation, wie jetzt zum Beispiel im Fall von Bad Grönenbach im Unterallgäu, was richtig groß durch die Presse ging, war das die Soko Tierschutz zum Beispiel. Die hat also verdeckt gedreht in dem Stall. Also nochmal zum Punkt Tierschutztransportverordnung. Wenn die also laut dem Material wirklich verletzt wird und dann auch dazu noch der Tierschutz, also der Tierschutz ist nochmal gesondert zu betrachten von dieser Transportverordnung, wenn das beides, also wenn da wirklich erhebliche Leiden festzustellen sind und die Tiere illegalerweise transportiert wurden, klar, dann sollte es eigentlich eine Strafe geben, aber diese jeweiligen Landwirte oder auch die Schlachthäuser etc., die strengen dann auch Gegengutachten an. Heißt, die gehen zu ihren Verbänden, die gehen zum Bauernverband beispielsweise und lassen sich da natürlich beraten. Die haben auch ihre Lobby quasi. Mhm. Und was uns beispielsweise Tierschutzbeauftragte unterschiedlicher Kommunen gesagt haben, war, dass Tierärzte, die so einen Missstand dann auch feststellen, aufdecken, dann oft unter Druck gesetzt werden von ihren Vorgesetzten, die sich nicht mit einem Stress mit dem großen Lobbyverband einlassen wollen. Die dann sagen, ach, das war doch nicht so schlimm. Es wird teilweise angezweifelt, dass die Feststellung von diesem Tierleid und so, dass das alles korrekt war. Also das beobachtet man oft, nicht immer, aber deswegen auch, was du gesagt hast mit dem Behördenversagen, das spielt da mit rein, dass also Tierärzte unter Druck gesetzt werden von ihren Vorgesetzten. Da haben sich auf spontane Anfragen an die Vereine von den Tierärzten Dutzende gemeldet, die auch mit versteckter, also oder die anonym mit uns gesprochen haben, da eben Interviews vorliegen, die sich da über diesen Druck beschweren. Also obwohl sie das ankreiden möchten, wird es nicht von ihren Vorgesetzten gefördert, sondern eher behindert.
Ich erinnere mich an eine Stelle, wo ihr mit einem Herrn, der unerkannt bleiben wollte, gesprochen habt, der genau darüber berichtet, dass ihm Missstände aufgefallen sind in dem Betrieb, in dem er gearbeitet hat, und er von seinem Chef massiv unter Druck gesetzt wurde, das nicht an die Öffentlichkeit zu bringen.
Das fand ich tatsächlich auch total erstaunlich. Also das stellt die Reportage auch, finde ich, saugut dar, was mir so nicht klar war, was da scheinbar für Verstrickungen auch untereinander herrschen, dass Leute ja tatsächlich nicht mit euch da offen drüber reden wollen. Mhm. Aus Angst vor Repressalien oder...
Ja, zum Thema Verstrickungen und ob sie Angst vor Repressalien haben, ja, man muss dazu wissen, dass die Veterinärsämter, die diese Landwirte kontrollieren, dass die ja vom Landratsamt abhängig sind oder die unterstehen dem Landratsamt.
Okay, also es ist eine staatliche Einrichtung, ne?
Quasi, es ist eine von der Kommune, es ist nicht vom Bund, sondern eben untergeordnet, entweder von der Kommune oder eben vom Landkreis, Landratsamt. Ja, es ist also eine Organisation an sich, die sehr viel Vetternwirtschaft zulässt an sich, weil das Problem ist, dass die Veterinärmediziner untereinander wenig rotieren, einen Wechsel drin haben, dass sie sehr, sehr lange an einem und demselben Ort sind. Das bedeutet auch, dass sie ein und dieselben Betriebe ganz oft kontrollieren, dass sie auch teilweise wirtschaftlich, wenn auch nicht komplett abhängig, dann aber doch eben ein Interesse zumindest daran haben, dass sie die Tiere impfen zum Beispiel. Ein Viehbetrieb wie in Bad Grönbach mit 1800 Kühen, stellt euch vor, da bricht irgendwo in Deutschland eben die Blauzungenkrankheit aus und dann will der Landwirt seine Tiere geimpft haben. Das macht auch ein Veterinärmediziner und der möchte sich vielleicht seine Kunden nicht vergraulen. Das, was ich jetzt sage, das klingt jetzt erstmal sehr provokant und überspitzt. Das ist auf keinen Fall überall der Fall. Ich sage nur, dass dieses System an sich Gefahr läuft, nicht hundertprozentig gut kontrollierbar zu sein, weil es sehr viele Abhängigkeiten gibt untereinander. Mhm. Wie ich schon sage, Veterinäramt vom Landratsamt und so weiter. Und von wegen Repressalien, in dem Fall war es jetzt einfach nur so, dass der Mitarbeiter, der uns diese Bilder zugespielt hat, der hat uns anonym Bilder gezeigt und wollte auch anonym bleiben, weil er einfach Schiss vor seinem alten Arbeitgeber hat, dass er sich jetzt auf einen Rechtsstreit einlassen muss, weil diese Bilder natürlich illegal auf dem Grund des Landwirts gedreht wurden. Klar. Wenn der da tote Kälber filmt oder Tiere, die wirklich tierschutzrechtlich in Gefahr sind und Leid erfahren, dann ist er immer im Recht, weil die Persönlichkeitsrechte des Landwirts vor Gericht weniger zählen werden als die Verstöße gegen den Tierschutz. Aber er würde sich diesen Rechtsstreit einfach nicht antun wollen, hat er zu uns gesagt, und wollte anonym bleiben, was wir auch...
Das kann ich gut verstehen.
Klar, in so einem Fall gehst du ja auch als Privatperson, sich auf so einen Rechtsstreit einzulassen, ein ziemlich großes, vielleicht auch finanzielles Risiko ein. Und wenn du auch sagst, gut, da werden viele Höfe, werden ja dann auch, denen wird quasi der Rücken freigehalten, fast schon systematisch, dann kann man natürlich damit rechnen, dass die auch eine ganz gute Rechtsabteilung haben, sagen wir mal. Mhm.
Ja, Experten wie zum Beispiel Tierschutzbeauftragte der Kommunen zum Beispiel haben uns gesagt, dass sie möchten, dass die Landwirte erstmal von unabhängiger Stelle kontrolliert werden und nicht eben von einem Tierarzt, der über Jahrzehnte einen und denselben Hof begleitet zum Beispiel. Und was ich auch noch stark fand, vor einiger Zeit hat eine FDP-Anfrage im Bundestag mal ergeben, wie lange es denn dauert, bis ein und derselbe Betrieb wieder kontrolliert wird, also in welchem Rhythmus das so passiert. Und teilweise sind es Jahrzehnte. Also da muss,
Jahrzehnte.
Da muss ein Betrieb jahrzehntelang nicht mit einer Kontrolle rechnen, im Schnitt. Also ich rede jetzt hier auch von Zahlen, die wahrscheinlich von anderer Seite angegriffen werden können, weil manche Betriebe öfter kontrolliert werden, klar. Aber es ist eine FDP-Anfrage im Bundestag, die diese Zahl liefert. Und das ist nicht der BR, das bin jetzt nicht ich, sondern ich sage nur, was ich da gesehen habe. Und das finde ich... Das finde ich schon bedenklich, diese Zahl. Jahrzehnte, also das geht eigentlich gar nicht.
Und normalerweise sind die Kontrollen dafür da, eben zu schauen, okay, werden da Tierrechte eingehalten, werden da Tiere gequält, gibt es da Verstöße etc.
Ob die Tiere beispielsweise noch gut in die Liegeboxen reinpassen, ob die sich irgendwo stoßen können und dann potenziell sich verletzen und dann eben sich Entzündungen einfangen können und so weiter. Das wird alles bei so einer... Abfrage, bei so einem Besuch wird das geklärt von so einem Veterinärmediziner.
Was ich auch spannend und sehr erschreckend fand, war, dass offenbar die Depressions- und sogar die Suizidrate unter Veterinären signifikant höher ist als in anderen Berufen.
Es gibt da unterschiedliche Studien dazu. Wir haben eine rausgesucht, die tatsächlich sagt, dass eben Veterinärmediziner in einem ganz besonderen Spannungsfeld sind und dass sie ganz oft gegen ihre Überzeugungen eben handeln müssen. Ja, also da gibt es viele, die vielleicht einschreiten wollen, aber es nicht tun, weil Vorgesetzte sagen, wir haben keine Lust auf ein Gegengutachten von einer Lobbygruppe etc. Wir lassen das jetzt mal geschehen. Also sie sind in einem bestimmten Spannungsfeld und ja, das hat auch Auswirkungen halt auf die Belastung, auf die psychische auch. Das gibt es auch in Zahlen, ja.
Ja, ich denke ja auch mal, dass du Tiermediziner bist oder eben in diese Veterinärschiene gehst, auch ja höchstwahrscheinlich mit einer gewissen Grundempathie Tieren gegenüber, dann ist das natürlich...
auf jeden Fall. Das sind Überzeugungstäter, sage ich mal. Ja. Das sind Menschen, die wirklich für das Tierwohl einstehen wollen. Mhm. Wenn du das dann nicht erfüllen kannst, dann hakt das schon sehr am Selbstwertgefühl, glaube ich. Oder halt auch eben an dem eigenen... Ja, sie möchten das ja gerne umsetzen. Wenn das nicht funktioniert, ist das sicher ein herber Rückschlag, ja.
Ja, super interessant, vor allem auch deswegen, weil das ja auch jetzt ein bisschen zeigt, okay, es gibt jetzt nicht... was die Reportage tatsächlich ja auch gut aufmacht, den Blick, das Panorama da drauf. Es gibt jetzt nicht den einen Bösen, in Anführungszeichen, in diesem Konstrukt. Also es ist ja nicht so, okay, Landwirt böse, alle anderen versuchen es und nur die sind die Bösen, so ungefähr.
Also
Begriff jetzt flapsig, aber...
Genau, so eine, wir haben wirklich versucht, diese gut-böse Kategorisierung komplett rauszulassen und es gibt sicher viele Landwirte, die sich auch vorverurteilt fühlen, auch zu Recht, weil in der Gesellschaft ein großes Interesse daran besteht, sich gesund, aber auch eben tierwohlfreundlich zu ernähren und dann vielleicht auch Vorverurteilungen stattfinden. Alle Landwirte mit über so und so viel Tieren sind schlecht. Nein, das nicht. Problem ist nur, dass ganz viele Landwirte durch die sehr stark nach Leistungskriterien gezüchteten Tiere, dass die mit diesen Hochleistungsrassen teilweise nicht mehr klarkommen und die nicht mehr richtig managen können. Und das sagt uns zum Beispiel auch eine Studie von einem Veterinärmediziner aus Südtirol, den wir besucht haben und der sich für diesen kleinen Teil Südtirol drum kümmert, wie können wir denn die Tiere so züchten, dass wir sie auch gut managen können. Der sagt uns, dass die Tiere teilweise eben bis zu 14.000 Liter im Jahr Milch geben und die über die Generationen zum Beispiel auch gewachsen sind. So eine Kuh, die so viel Milch gibt, muss wahnsinnig viel fressen. Die ist im Kreuzbein beispielsweise in den letzten Jahren um 10 cm größer geworden. Die passt unter Umständen nach 20 Jahren nicht mehr in ihre Legebox rein. Nicht ein und dasselbe Tier, natürlich, aber eben ihre Nachkommen. Nach so und so vielen Generationen passt sie da nicht mehr rein. Und was macht der Landwirt, wenn er nicht genug Geld hat, um sich die größere Legebox zu leisten? Mhm. Also es geht einfach darum, man muss so ein Tier viel besser managen, viel besser füttern und so weiter. Wenn das nicht gewährleistet ist, dann wird das Tier unter Umständen krank, kann sich verletzen und dann entsteht Tierleid.
Und das stellt ja auch nochmal ganz gut dar, warum eine Kontrolle alle 10 Jahre nicht ausreichend ist, um eben sowas zu checken.
Auf jeden Fall.
Ein weiterer Punkt, der in dieser speziellen Reportage behandelt wurde, waren ja die Viehtransporte. Wo auch sehr, wie ich finde, schlimme Bilder entstanden sind. Teilweise von euch, teilweise welche, die zugespielt wurden von Kälbern, die nach wenigen Wochen von ihrem Muttertier getrennt und dann in ein anderes Land zum Schlachtbetrieb, also zum Mästen und dann zum Schlachtbetrieb gefahren werden. Und da gibt es ja eigentlich auch strenge Auflagen. Alle paar Stunden müssen die Kälber gesäugt werden. Und so wie es aussieht, wird das ja offenbar auch nicht wirklich befolgt.
Ganz oft verstoßen da Transporteure gegen Auflagen. Es ist so, dass Kälber, die noch nicht entwöhnt sind, das heißt also, die sind noch an Muttermilch gewöhnt, die brauchen auch die Milch, die müssen alle 9 Stunden getränkt werden. Also auch wirklich mit einem Milchersatz oder aber mit Milch selbst, weil die können kein Kraftfutter essen, die können kein kaltes Wasser trinken. Mhm. Die brauchen einfach noch diese Nahrung. Was heißt entwöhnt bis zu welchem? Also bis zu 2 Monate ungefähr. Es werden Tiere teilweise von Bayern aus nach Spanien geschickt, die erst wenige Tage alt sind. Also alles angefangen, wenn wir über die Transporte reden, alles hat angefangen mit Material von Tierschützern, das uns zugespielt wurde, in dem ein 2 Wochen altes Kalb in Vic, das ist in Nordspanien, so 70 Kilometer nördlich von Barcelona, so tot am Straßenrand lag. Und wir haben uns gefragt, wie kann das passieren? Wie funktioniert das, dass auf einmal in einem südeuropäischen Land eben 2 Wochen altes Kalb aus Bayern am Straßenrand liegt? Wie ist es dazu gekommen? Haben wir uns gefragt und haben uns dann mit einem Veterinärmediziner und einer Tierschützerin zusammengetan, die regelmäßig an der Grenze Tiertransporte kontrollieren, die auch die Polizei schulen beispielsweise, und wollten die mal begleiten für ein paar Tage. Waren insgesamt 4 Tage mit denen an der deutsch-französischen Grenze und sind Tiertransportern hinterhergefahren.
Also wirklich investigativ, kann man sagen, habt ihr dort gearbeitet.
Versuchen auf jeden Fall, einen Tierschutztransportverstoß festzustellen. Wir wollten einmal gucken, können diese Tiere denn nach 9 Stunden auch Milch trinken oder fahren die Transporteure einfach weiter? Weil was uns die Experten erzählt haben, war, dass die Transporteure ganz oft einfach nur am Straßenrand ihre 45 Minuten Fahrerpause machen, in der prallen Hitze manchmal stehen und die Tiere eben nicht runterlassen, die Kälber. Nach 9 Stunden, wie gesagt, müssen die runter, aber wenn man sich das durchrechnet, von teilweise Belgien, Litauen, aber eben auch aus Deutschland kommen die Tiere ja über 22 Stunden oder mehr eben dann erst in Spanien an. Also da sind ja auf jeden Fall, ein Stopp ist auf jeden Fall nötig. Und das ist, wenn das nicht passiert, wollten wir mit der Kamera dabei sein.
Aber auch 9 Stunden erscheint mir viel zu viel. Kälber, die wenige Wochen alt sind, die eingepfercht 9 Stunden in einem fahrenden LKW stehen, das erscheint mir als Auflage trotzdem immer noch ungenügend.
Ich persönlich würde dem auch auf jeden Fall hinzufügen, dass das viel zu lange ist. Es ist eine subjektive, aber auch Einschätzung. Wir sagen jetzt unsere Meinung dazu. Klar, es gibt aber eine EU-Tiertransportverordnung, die das so festschreibt. Fertig. Wenn die da das so machen, innerhalb der 9 Stunden einmal eine Pause einlegen und die tränken, ist das gesetzlich total okay. Aber was das dann für die Tiere bedeutet, das Tierwohl ist innerhalb dieser Zeit auf jeden Fall nicht gewahrt. Der Veterinär, mit dem wir unterwegs waren, der meinte zu uns, dass er ganz oft die Tiere eben auf viel zu kleinem Raum sieht. Die können sich zum Beispiel nicht hinlegen, die kennen sich untereinander nicht, da gibt es keine Rangordnung. Die einen sind viel zu lange an der Tränke, die innerhalb des LKWs installiert ist, die anderen kommen da gar nicht hin, also die haben teilweise viel zu viel getrunken, die anderen haben viel zu wenig getrunken. Über so lange Zeit, je länger der Transport dauert, desto mehr leiden die Tiere, sagt der Veterinärmediziner, mit dem wir unterwegs waren. Und er ist, wie gesagt, ganz oft auch mit der Polizei auf diesen Routen unterwegs und macht es regelmäßig. Der hat zig Transporte im Jahr, die er da kontrolliert. Das ist nicht einer, der irgendwo abseits lebt und das nie mitbekommt, sondern der ist da immer an vorderster Front dabei.
Aber da stelle ich mir jetzt schon auch ein bisschen so die systemische Frage dahinter. Wenn man diese Dauer des Transports sich anschaut, mit was für einem wirtschaftlichen Interesse wird denn das Lebendvieh von zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, aus Belgien oder Frankreich oder so, hunderte Kilometer weiter irgendwie über Landesgrenzen gebracht? Also wäre es nicht eigentlich, also ist das tatsächlich billiger für den Erzeuger, die Tiere lebend zu verschicken, in Anführungszeichen, statt ihre Produkte? Oder was ist so der Sinn dahinter? Also weil für mich ist so ein bisschen, das klingt gerade so ein bisschen, naja, weiß ich nicht, es wäre doch vielleicht praktischer, einfach die Kühe bei uns zu schlachten und dann das Fleisch zu verschicken im Container oder irgendwie sowas.
Die Antwort heißt Euro. Das ist ein Riesengeschäft dahinter. Die Sache ist die, dass es wesentlich teurer ist, die Tiere zu schlachten und das Fleisch gefroren irgendwo hinzuliefern. Ist teurer, als das Lebendtier zu transportieren. Das mal allgemein.
Okay, krass.
Das Warum ist, aber die Tiere nicht bei uns mästen und schlachten und verkaufen? Das passiert ja auch. Es ist nicht so, dass alle transportiert werden, aber die Mehrzahl der Tiere wird auf jeden Fall transportiert, der Kälber. Das kann man sagen, denn die Tiere, die transportiert werden, das sind Bullenkälber, das sind also männliche Tiere, die von einer Milchkuh abstammen. Das bedeutet also, das ist kein Tier, das für die Mast eigentlich gezüchtet wurde, das, wenn es frisst, nur Fett ansetzt, sondern das ist ja eigentlich ein Tier, das Milch produzieren soll. Also es gibt eben auch teilweise schon Hybride durch die Zucht, was ich vorher erzählt habe. Die einen sind nur für die Milch da, die anderen nur fürs Fleisch. Sprich also, diese Nachkommen von den Milchkühen, die männlich sind, werden ja keine Milchkühe und setzen schlecht Fleisch an, sind also dann noch einmal unattraktiver für die Mast hier in Deutschland.
Mhm,
okay. Was uns der Bund der deutschen Milchviehhalter erzählt hat, war, dass in den letzten Jahren einfach viel, viel weniger Zuchtbetriebe sich halten können in Deutschland. Er macht dafür die EU-Agrarpolitik verantwortlich, dem kann ich jetzt nichts hinzufügen, das ist jetzt einfach mal seine Sicht, die dazu führt, dass sich innerhalb Europas quasi so eine Arbeitsteilung ergeben hat, was die Milchviehindustrie angeht. Also die Kälber werden in einem Land gemästet, im anderen Land werden sie aber herangezogen zu Milchkühen und eben nur für die Milchproduktion benötigt. Aber in Spanien ist es also aufgrund der Lohnkosten und so weiter billiger in ganz, ganz großen Betrieben, die es da gibt. So viele Tiere könnten die hier in Deutschland teilweise gar nicht fassen. Tausende Tiere können da gleichzeitig eben gemästet werden. Es ist so, dass eben in Spanien es attraktiver ist, die Tiere zu mästen, und teilweise werden sie ja auch in Drittstaaten verbracht. Also viele Veterinärämter in Deutschland, in Bayern, haben aufgehört, das zu erlauben, dass die Tiere bis nach Algerien transportiert werden. Aber in Frankreich zum Beispiel ist es noch so, dass die Tiere bis nach Algerien gebracht werden, und da sind die über 40, 50 Stunden unterwegs.
Okay, das heißt, ich kann mir quasi als Nahrungsmittelproduzent, wie auch immer, die Orte aussuchen, an denen der jeweilige Produktionsschritt in der Kette am billigsten ist, und schifft die dann hin und her und hab so eine höhere Gewinnmarge quasi, anstatt das komplette Produkt bei mir vor Ort zu erzeugen.
Genau, was aber auch noch wichtig ist, dass wir viel zu viele Kälber haben, die nicht bei uns gemästet werden dürfen. Es gibt Gegenstimmen, wenn man den Bauernverband beispielsweise fragt, oder aber auch Vertreter, die sagen, wir haben total übertrieben in unserer Recherche. Es gibt das Argument, dass eben die Tiere doch was wert sind. So ein Kalb kostet auch mal seine paar hundert Euro, und die möchte man ja auch nicht verlieren. Das ist also nicht, wie andere uns gesagt haben, ein Abfallprodukt, das männliche Kalb.
Stimmt, das war sehr explizit in der Ding genannt, die männlichen Kälber seien ein Abfallprodukt, was ich sehr gewagt fand, aber das war kein Begriff aus eurer Redaktion.
Das ist kein Begriff, den wir so formuliert haben, sondern es ist ein Begriff, den viele Veterinärmediziner uns so bestätigt haben, dass wir haben es auch nicht angestoßen, sondern das kam aus dem Mund von jemandem, den wir interviewt haben tatsächlich. Die werden deshalb zum Abfallprodukt, wie so hart formuliert wurde, weil viele Landwirte gar nicht mehr wissen, wo sie ihre Kälber hinstellen sollen. Die haben gar nicht genug Platz für die Jungtiere, weil ihre Milchkühe so wahnsinnig viele Nachkommen haben. Und dazu muss man halt was Fundamentales verstehen, was vielleicht viele da draußen, wenn sie vom Tier, von der Tiefkühltruhe nicht wissen oder vom Kühlregal, ist ja, dass jedes Milchprodukt, das da drin ist, nur deswegen in der Hülle und Fülle da drin ist, weil die Tiere wahnsinnig viel Milch geben, weil sie auch wahnsinnig viele Kälber bekommen. Also eine Kuh bekommt nur dann auch viel Milch aus ihrem Euter raus, wenn auch viele Kälber da sind, viel Nachwuchs da ist. Und deswegen werden so viele Kälber da draußen auf die Reise geschickt, weil nicht mehr genug Platz da ist, um die überhaupt innerhalb Deutschlands dann zu verbringen, zu mästen und so weiter. Vor allem bei Schwarz- oder Rotbunten, das sind so reine Milchrassen, die so bis zu 14.000 Liter im Jahr geben, die müssen wahnsinnig viel Nachkommen auch kriegen. Mhm. Und die männlichen Tiere werden dann eben ganz oft auf die Reise geschickt, über 20 Stunden.
Teilweise bis nach Algerien.
Teilweise bis nach Algerien, was wir beispielsweise in Frankreich mitbekommen haben. Wir haben einen Tiertransporter da begleitet. Ich sage jetzt mal begleitet, weil verfolgt klingt so, wir verfolgen einen illegalen Tiertransporter. Der war nicht illegal, also das hat alles gepasst von der Tierschutztransportverordnung. Es gab keine Verstöße. Die Tiere waren zwar doch so eng geladen, dass sie sich nicht hinlegen konnten, verstößt aber nicht gegen die Transportverordnung. Die Tiere wurden an den Hafen von Sète gebracht, das ist in Südfrankreich, und von dort aus ging es dann weiter nach Algerien. Über 40 Stunden im Containerschiff und dann wahrscheinlich in Algerien auch noch mal durchs Land. Und wie können wir das jetzt nachprüfen? Wir haben eben dann im Nachhinein auf einer Homepage, kannst du nachgucken, welcher Container von welchem Hafen wohin fährt. Die sind ja alle registriert, alle GPS an Bord, da kannst du genau gucken, wann ging der los, wann kam der an, und die waren über 40 Stunden unterwegs. Es waren Tiere aus Frankreich, muss man dazu sagen.
Aus Frankreich. Eine Frage, die mich natürlich jetzt wahnsinnig interessiert. Ich, der natürlich, wie wahrscheinlich die meisten unserer Mitmenschen auch Milchprodukte zu sich nimmt, was kann ich denn als Verbraucher machen, wenn ich das nicht oder so wenig wie möglich unterstützen möchte? Gibt es da als jemand, der nicht die Möglichkeit hat, zum Bauernhof nach nebenan zu gehen, denn eine Möglichkeit überhaupt noch im Discounter einzukaufen, ohne diese ganze Maschinerie zu unterstützen?
Die Frage haben wir auch versucht in der Reportage zu klären, denn natürlich fragt man sich, was kann man jetzt da tun? Wie kann ich das Unheil denn da irgendwie aufhalten oder das zumindest lindern? Das Problem ist, im Discounter selbst findet man nicht unbedingt die Siegel, die vertrauenswürdig wären, die wirklich zeigen, zum Beispiel, dass das Kalb nicht wenige Tage nach der Geburt oder sofort von der Mutter getrennt wird und irgendwo abgesondert ein bisschen gemästet wird und dann verschickt wird oder so. Diese Siegel, die wirklich vertrauenswürdig sind, die gibt es eben teilweise nur in Bioläden. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass jedes Bio-Siegel dann sofort das Nonplusultra ist. Auch Bio kann beinhalten, dass das Tier weite Strecken transportiert wird. Es gibt einfach nur die Möglichkeit, sich genau zu informieren bei Siegeln, was die denn beinhalten. Ich möchte jetzt nicht unbedingt ein oder zwei oder drei aufzählen und für die Werbung machen, aber es gibt da draußen ja viele, wenn man in irgendwelche Biomärkte läuft, und da kann man sich genau informieren, was sagt dieses Siegel aus? Sagt es aus, dass die Tiere in Deutschland gemästet werden? Sagt das Siegel aus, dass die Kälberaufzucht mit der Mutter passiert, was ja auch ganz wichtig ist. Also ich denke, dass es gibt Einschätzungen von unseren Interviewpartnern, sagen, dass die Muttertiere und die Kälber tagelang nacheinander rufen beispielsweise. Das ist auch so eine Sache. Es muss nicht sein. Also man kann die beisammen aufziehen. Ich möchte jetzt auch nicht so super mit der rosaroten Brille daherkommen, und ich weiß schon, dass es auch ein Wirtschaftszweig ist, ja, dass wir für unsere Nahrungsgrundlage auch wirtschaften, ja, aber trotzdem ist es möglich, das ein bisschen mehr dem Tierwohl angenähert zu machen.
In der Reportage heißt es, man kann quasi, wenn man etwas dagegen tun möchte, Bioprodukte mit strengen Auflagen kaufen. Genau, ich empfinde das als sehr schwierig, weil selbstverständlich kaufe ich lieber Bioprodukte, aber wie du schon gesagt hast, es gibt ganz viele verschiedene Bio-Siegel und viele davon sind ja meines Wissens auch mit einer Lizenz käuflich erwerblich.
Richtig, und man kann auch im Discounter tatsächlich Bio-Ware kaufen. Das ist ja nicht so, als jetzt im Lidl.
Das bedeutet aber nicht, dass ich eben.
Das bedeutet nicht, dass du.
Das Tierwohl damit unterstütze, zwangsläufig.
Wie gesagt, das ist auch so eine Definitionsfrage. Es bedeutet zumindest mal, dass Verordnungen eingehalten werden, die auf EU-Ebene gelten, die aber jetzt eben, wie wir rausgefunden haben, nur alle Jahrzehnte mal kontrolliert werden, auf dem Hof, vor Ort zum Beispiel. Heißt also, dass man sich nicht unbedingt drauf verlassen kann. Aber es gibt Siegel, also man kann sich bei jedem Siegel auf der Homepage dieser jeweiligen Institution darüber informieren, was denn da genau eingehalten werden muss. Und es ist nicht so, dass wir in unserer Reportage nur draufgehauen haben, sondern wir haben uns auch Positivbeispiele angeschaut von kleinen Kooperativen, die es auch in Bayern gibt, die versuchen, das anders zu machen als die anderen. Problem nur, das Ganze kostet natürlich seine 50, 60 Cent mehr. Und das muss man sich erstmal leisten können als Konsument da draußen. Man muss das eben unterstützen und ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen für zum Beispiel eine Kälberaufzucht, die zusammen mit den Müttern, mit den Muttertieren zusammen passiert und wo mehr auch darauf geachtet wird, dass man nicht die total krass überzüchteten Tiere dass man die Milch von diesen Tieren kauft, denn diese Zucht zu unterstützen ist auch so eine Sache. Also ich meine, dass ein Tier, das 14.000 Liter trinkt, das 14.000 Liter Milch gibt, kann gar nicht so viel trinken und fressen, so viel Energie, die es braucht, um diese Milch zu produzieren. Also du wirst immer ein Tier, zum Beispiel Schwarz-Rot-Bunte, sehen, die total abgemagert sind, obwohl sich der Bauer total um das Tierwohl kümmert, ist das Tier trotzdem rein augenscheinlich abgemagert und hungrig, was daran liegt, dass jede Kalorie, die das Tier auf sich nimmt, sofort in den Euter schießt, anstatt irgendwo an den Hüften anzukommen. Also wenn man sowas nicht unterstützen möchte, dann sollte man sich nicht nur auf die Bio-Siegel verlassen, die gang und gäbe sind im Discounter, sondern sollte sich genau informieren, was denn mein Siegel, das ich da kaufe, genau für einen Hintergrund hat, und dann kann man sich dafür entscheiden.
Und es mal ein bisschen zu vergleichen, es ist ja im Grunde genommen, also so eine Hochleistungskuh, das ist ja wie jetzt jemand, der einen Marathon läuft, das kannst du schon machen, du kannst auch eine Zeit lang so viel Energie zu dir nehmen, auch über deinen Normalbedarf hinweg, also quasi mit der Belastung, aber das geht halt auch nur so und so lange. Und das war jetzt ja auch vor kurzem, gab es diese, ist ganz groß rumgegangen, ich glaube, die Tagesschau hat da auch auf Social Media ein bisschen Posting dazu gemacht und so, einfach so eine Tabelle quasi, die eigentliche natürliche Lebenserwartung von dem jeweiligen Nutztier und dann die es in Wirklichkeit hat. So, und die Diskrepanz ist ja Wahnsinn. Das heißt, im Grunde genommen, wie ein Sportwagen, den man halt die ganze Zeit im roten Bereich fährt, der Vergleich ist jetzt ein bisschen seltsam,
aber... Ja, das kommt gut hin, das ist ein gutes Bild. So, das kommt auf jeden Fall von der Lebenserwartung hin. 5-6 Jahre kannst du den vielleicht fahren und da durchbrettern und die Leistung bringen auf der Autobahn, aber dann gibt es halt irgendwann einen Crash und du musst das Ding aussortieren. Also so läuft es mit den Tieren auch, die da teilweise... Also von der Leistung her, wenn man sich's vorstellt, 1970 haben sie teilweise so 3.800 Liter im Schnitt gegeben. Heute sind es 8.000. Also in den letzten 40 Jahren hat sich das einfach... Das sind ein bisschen mehr als 40 Jahre, ja, aber es hat sich mehr als verdoppelt in den letzten Jahrzehnten und das ist schon dramatisch auf jeden Fall, was mit der Zucht zu tun hat und nicht mit den armen Landwirten, wenn man das auch mal sagen kann, die können ja teilweise auch nichts dafür, dass sie diese Hochleistungstiere kaufen müssen, denn sie kaufen die Tiere ja von den Zuchtbetrieben.
Ihr habt einen Landwirt interviewt, der als, will ich sagen, als Negativbeispiel auch dient mit Material, das auf seinem Betrieb gefilmt wurde, aufgenommen wurde, der gesagt hat, ja, aber das ist Wirtschaft. Wir wirtschaften hier. Und ich kann mir vorstellen, dass, auch wenn ich diese Aussage sehr hart fand, dass viele Landwirte dazu gezwungen sind. Ich glaube, die romantische Vorstellung des Bauern, der tagsüber bei seinen Kühen ist und abends seine selbst gemolkene Milch trinkt, funktioniert nicht mehr. Landwirte sind mittlerweile Unternehmer. Ja, siehst du da eine, das ist jetzt eine persönliche Einschätzung deinerseits, aber siehst du da die Chance, dass sich das in wieder eine positive Richtung wendet?
Die Chance sehe ich gerade nicht, muss ich ehrlich sagen. Und der Bauer ist nicht nur der Unternehmer, der für seine harte Arbeit sein Geld bekommt, sondern er ist leider derjenige, der abhängig von der gesamten Wertschöpfungskette ganz unten ist. Also der Preis für die Milch, die wird ja so gebildet, dass das, was am Schluss übrig bleibt, nach den Discountern beispielsweise, nach dem verarbeitenden Gewerbe, was dieses ganze Milchrohmaterial umbaut in Produkte, erst am Schluss kommt ja das Geld beim Bauern an. Und da müsste sich meiner Meinung nach etwas ändern, dass der Bauer auch mehr dafür bekommt. Denn man könnte ja auf die Idee kommen, weil sich die Milchmenge ja verdoppelt hat in den letzten Jahrzehnten und die Kuh mehr gibt, hat der Bauer ja auch mehr verdient. Dem ist aber nicht so. Also da hat sich was so verändert, was aber nicht zugunsten der Bauern oder der Landwirte gekommen ist. Also die Landwirte sind ganz unten an der Wertschöpfungskette und bekommen dann das Geld, das vorne aber eben schon abgeschöpft wurde von den jeweiligen anderen Instanzen auf dieser Kette. Von daher, da müsste sich was tun. Ich denke aber, dass der Bauer, der uns jetzt das so hart gesagt hat, wir wirtschaften, das war ein Sonderfall in dem Sinne, dass das war tatsächlich ein schwarzes Schaf einfach, ganz klar. Dieser Bauer, da muss man sagen, der hat mit seinen Tieren so ein Schindluder getrieben, dass es wurde von unabhängiger Expertenstelle auch wirklich genauso gesehen werden. Da war ein Tier, das auf den Transporter mit einer Seilwinde hochgezogen wurde. Eigentlich brauchst du bei Tiertransporten keine Seilwinde, weil die Tiere noch selber laufen können. Also der hat das systematisch betrieben, denn er hat die Seilwinde ja schon in seinen Laster eingebaut. Das Tier konnte nicht mehr laufen, wurde hochgezogen und dabei ist das Seil, das wie ein Halfter um den Kopf gebunden wurde, durch das Auge gezogen worden und zwar nicht nur so leicht eingedrückt, sondern hat das Auge hundertprozentig verloren, so wie das da hochgezerrt wurde, also total...
Das war die Stelle, wo ich
weggeguckt habe. Das ist die rohe Tierquälerei, was da passiert ist. Und es scheint, als würde dieser Landwirt von Notschlachtungen leben, wie man da sagt. Denn diese Tiere, die werden ja tatsächlich noch Milchkühe, die ausgedient haben, sage ich mal so platt und eben keine Milch mehr geben können, weil sie krank sind, weil da Entzündungen vielleicht auch schon im Körper sind etc., die sich nicht mehr bewegen können. Diese Tiere werden notgeschlachtet und das Fleisch wird verarbeitet. Das ist ja auch noch das Ding. Das wird zu Großproduzenten teilweise in Holland gekarrt und dort zu Wurst verarbeitet. Und dann wieder in ganz Europa verkauft, unter anderem auch an Supermärkte in Deutschland. Und das war so im Fall Stade zum Beispiel, das vor ein paar Monaten auch durch die Presse ging.
Ich erinnere mich,
Deutschland, da gab es so einen Fall, dem auch Tiere mit einer Seilwinde transportiert wurden, die nicht mehr laufen konnten, die durch die getreten und misshandelt wurden auf ihrem Weg da durch dieses Schlachthaus. Und dieses Fleisch, das wurde eben weiterverkauft und das Fleisch wurde auch zurückgeholt von der Behördenstelle. Da haben die Behörden mal nicht versagt, sondern sie haben tatsächlich das Fleisch dann kontrolliert und da wurden auch Erreger gefunden. Also dieses Fleisch, das schon für den Verkauf fertig produziert war, da waren Erreger da, das konnte man nachweisen und darunter leiden ja dann die Verbraucher am Schluss. Mhm. Also dieses Fleisch, das da schon verarbeitet wurde, da waren Erreger drin. Und wenn das weiterverkauft wird, dann bekommst du Anzeichen von einer Lebensmittelvergiftung. Kann ein kleiner Brechdurchfall sein, kann aber auch wirklich schweres Fieber sein. Also alles Mögliche ist da mit drin, wenn du dir so ein Fleisch kaufst. Und das weißt du ja nicht. Da steht ja nicht auf der Packung drauf, dass das jetzt von gequälten Tieren kommt.
Klar. Auch nochmal das bisschen aufzugreifen, was du gesagt hast, dass der Landwirt, also den du jetzt als schwarzes Schaf da in diesem Business auch bezeichnet hast, gar nicht mehr von den Tieren redet, sondern wirklich von, wir machen hier Geschäft. Ich denke mal, das ist auch, wie du es absolut richtig gesagt hast, man muss sich da definitiv verabschieden von dieser Vorstellung, von der romantisierten Vorstellung der Landwirtschaft, auch gerade deswegen. Und ich finde, das zeigt auch das, was du gerade erzählt hast und was die Reportage ja auch zeigt, dass natürlich in so einem Betrieb mit so vielen Tieren und so einem hohen Leistungsdruck für den einzelnen Landwirt, der das ja vielleicht auch mal früher vielleicht ja auch mit mehr Idealismus und Naturverbundenheit vielleicht sogar betrieben hat, dass sich das einfach durch die Menge emotional auch von den Leuten entkoppelt, denke ich mal, ein Stück weit.
Also die Beziehung zwischen Landwirt und Tier, die fehlt komplett, wenn du einen Stall hast mit 1800 Kühen.
Genau, das ist wie der Wald vor lauter Bäumen, nicht im Grunde genommen. Es verschwimmt ja dann mehr oder weniger.
Es ist ja so wie hier unter den Menschen auch, wenn eine Chefin, ein Chef unter sich 50 Mitarbeiter hat, dann ein bisschen mehr als 50, dann kennst du auch nicht mehr jedes Gesicht. Mhm. Und natürlich ist es genauso auch bei den Tieren. Der Landwirt hat einfach nicht mehr diesen persönlichen Bezug dazu und dann ist eigentlich schon ganz viel im Argen, wenn das so läuft. Also wir haben da teilweise eben Zustände wie in den USA, wenn da über 1800 Tiere sind. Das muss ja nicht sein. Der Schnitt in Bayern hat 50, 60 Tiere ungefähr. Warum muss es denn solche Tierställe geben mit 1800 Kühen? Das ist einfach nicht vorstellbar. Es muss sich wieder lohnen, dass man auch als Landwirt kleinere Betriebe hat und dann dort zum Beispiel diese mutterbezogene Aufzucht macht, dass die Tiere mehr bei den Muttertieren bleiben, dass es auch keine total überzüchteten Tiere sind. Das muss sich einfach wieder lohnen. Gerade sind die Landwirte, die das machen, die dieses Positivbeispiel abgeben, die sind darauf, die sind darauf angewiesen, dass wir als Verbraucher einfach mehr Geld auf den Tisch legen.
Was mich jetzt abschließend noch interessieren würde, jetzt haben wir schon mal die Möglichkeit, einen der federführenden Journalisten eines solchen Beitrags bei uns zu haben, um das mal so zu sagen. Wenn ich das fragen darf, was hat es denn mit dir gemacht, diese Arbeitsweise, das zu diesen Beitrag zu produzieren? Das muss ja wahnsinnig anstrengend gewesen sein, diese Nachtschichten an der Grenze und dann auch noch diese schlimmen Bilder zu sehen. Und ich meine, du warst hinter der Kamera, du hast durch deine Optik all das detailliert angeschaut.
Hebt dir mal ganz kurz den Gedanken auf, weil ich habe jetzt noch ganz kurz davor noch eine inhaltliche Frage tatsächlich. Ja. Aber ich glaube, da können wir auch gleich wieder easy drauf zurückkommen. Und zwar endet ja die Reportage auch damit, dass ihr sagt, ihr habt an verschiedene Stellen, namentlich Bundeslandwirtschaftsministerium, wow, schwieriges Wort, und auch in Person von tatsächlich hier Frau Klöckner, Anfragen gestellt, die nicht beantwortet wurden. Was wolltet ihr von der wissen und warum kam da nichts zurück?
Zur ersten Frage, wir wollten von dem Vorsitzenden des Agrarausschusses im Bundestag und aber auch von Julia Klöckner selbst, unserer Landwirtschaftsministerin, wissen, was sie zu diesen Vorwürfen der systematischen Probleme in der Milchviehindustrie sagen. Mhm. Die Kontrollen versagen laut unseren Recherchen. Die Veterinäre rotieren nicht genug in dem System. Das waren so Vorwürfe, die wir von unseren Experten bekommen haben und die wir so weitergegeben haben. Wir wollten von ihnen wissen, was sie dazu sagen und was man vielleicht auf einer Gesetzesebene ändern müsste, damit das nicht wieder passiert. Mhm. Und über Monate, wirklich orts- und zeitunabhängig, wollte uns Julia Klöckner kein Interview geben, uns zumindest, auf diese Interviewanfragen hin. Da wurden wir immer wieder vertröstet. Es wurde uns jemand aus der dritten oder vierten Reihe angeboten, den niemand kannte. Wir wollten aber eben sie selbst als Landwirtschaftsministerin damit konfrontieren. Also das ist mal das eine, was ich persönlich als Journalist schon sehr unbefriedigend finde, wenn es in diesem System nicht möglich ist, eigentlich jemanden, der dafür auf Gesetzesebene verantwortlich ist, nicht zumindest mal für eine Stellungnahme vors Mikrofon zu bekommen.
Das ist eine. Und du arbeitest für ein öffentlich-rechtliches Medium und jetzt nicht für eine Klatschpresse oder so. Also
das kann man, ja, das war vielleicht.
Das auch ist ja eine seriöse Anfrage, das meine ich
damit. Das muss man nochmal dazu sagen. Ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben. Der Beitrag ist nach wie vor in der ARD-Mediathek zu sehen.
Oh ja, da verweisen wir dann gleich nochmal drauf. Mhm. Genau, aber was glaubst du, woran liegt es, dass da keiner bereit ist, auch von höchster Stelle da irgendwie, also was. Ja. Was ist da die Verstrickung, dass da keine Antwort gegeben kann?
Ich glaube, niemand möchte da gerne seine Karriere aufs Spiel setzen. Oder man kann sich an diesem Thema, wenn man es so hart sagt, man kann sich an dem Thema nur verbrennen als Politiker, weil man das Ganze nicht innerhalb kürzester Zeit lösen kann. Es ist kein Thema, das nach außen hin mit wenigen Sätzen und mit wenigen Gesetzesvorhaben geregelt wäre. Das ist eine riesige Wertschöpfungskette, die man da irgendwie komplett von den Beinen auf den Kopf stellen müsste. Oder andersrum, ihr wisst, was ich meine. Man kann sich da als Politiker einfach nur dran verbrennen. Und deshalb, natürlich möchte sich da keiner dazu so öffentlich äußern und auch noch sein Gesicht da in die Kamera halten. Denn er würde ja sofort mit der Recherche in Zusammenhang gebracht werden. Man sieht die bösartigen Bilder, man sieht die bösen Bilder von den Tierschützern beispielsweise. Man sieht Tiere, die da durch den Stall geschleift werden. Und danach fragt man eine Julia Klöckner, natürlich wäre sie da damit negativ behaftet irgendwie und dann möchte sie sich wahrscheinlich vorschützen. Das ist die einzige Erklärung, die mir da einfällt.
Genau, und dann aber jetzt auch nochmal auf deine Frage, Julius, nochmal die wieder aufzunehmen. Nimm uns nochmal ein bisschen mit so an die deutsch-französische Grenze und in diesen Prozess, wo ihr die Reportage macht und auch gerade dann du als Teil von einem kleinen Team. Ihr müsstet ja das im Kleinen machen, ihr könnt ja nicht mit einem 50-Mann-Trupp ankommen, da lässt sich natürlich auch so ein Viehtransport wahrscheinlich schlecht verfolgen, unauffällig.
Ja.
Genau, was war da so dein, ich will jetzt nicht die blöde Frage stellen, wie hast du dich gefühlt, aber...
Ja, wie hast du dich gefühlt?
Ja, genau.
Nee, aber es hat mich tatsächlich schon ziemlich mitgenommen, als wir einen Transporter verfolgt haben und auch gefunden haben, der jetzt, Thema Verfehlung, keine Kälber transportiert hat, sondern Legehennen. Also man kann allgemein sagen, zum Thema Tiertransporte, das hat mich am meisten schockiert, wie diese Legehennen transportiert wurden. Es ist nicht so, dass nur Kälber eben auf diesen Transporten leiden, auch eben zum Beispiel diese Hühner, die wir gesehen haben, die waren tatsächlich gegen jede Transportverordnung da oben auf diesen Rollwägelchen in Dreierreihen aufgeladen. Man konnte nicht durchgucken, die Reihe in der Mitte war komplett unzugänglich, da konnte niemand rein, um diese Tiere irgendwie zu füttern, wie auch immer. Die sind über 8 Stunden, 9 Stunden in diesen Rollkäfigen gewesen. Ihr müsst euch vorstellen, da hingen so verletzte Füße und Flügel raus. Ja, und wenn man das sieht, dann, es war um 4 Uhr morgens in Frankreich, in der Nähe von Lyon, an einem Rastplatz, da ist der Fahrer rausgefahren und hat seine 45 Minuten Fahrerpause gemacht und hat die Tiere da einfach stehen gelassen und hat halt unnötig diesen hundertprozentig, hat man ja gesehen, also leidigen Transport noch verzögert. Und das war so das Härteste, ja, ich dachte, das ist dem ja wirklich wurscht, also... Der hat die wahrscheinlich auch selbst nicht aufgeladen, der arbeitet für eine Speditionsfirma und hat sich nicht viel Gedanken gemacht, was da hinten drauf ist. Und natürlich kann man den nicht persönlich dafür verantwortlich machen, aber ja, das hat mich total mitgenommen. Also da habe ich echt gedacht, auch als ich die Kälber gesehen habe, die in dem Transporter sich nicht hinlegen konnten, die total verängstigt waren, untereinander haben die ja auch dann noch keine Rangordnung, wenn die sich nicht kennen, die treten sich da selber teilweise dann auf den Bauch, wenn ein Tier liegt und das andere steht und so. Also als ich die gesehen habe, bin ich schon so zum halben Vegetarier geworden. Ich sage jetzt mal halber, weil ich vielleicht schon irgendwie verarbeitete Produkte, da ich esse dann vielleicht schon mal eine Pizza, wo dann irgendwie eine Salami drauf ist oder so. Aber dann an dem Punkt habe ich mir echt gedacht, das kannst du eigentlich nicht mehr machen. Du musst eigentlich wissen, wo das Fleisch herkommt, was du da isst und wo auch zum Beispiel die Eier herkommen, die du da isst. Das hat mich schon persönlich zumindest so mitgenommen, dass ich mir wesentlich mehr Gedanken mache als vorher, welche Produkte ich kaufe. Und ab jetzt kaufe ich auch die Milchprodukte beispielsweise und die Milch selbst und das Fleisch auch, wenn dann nur von einer Stelle, wo ich genau weiß, wo das eben herkommt, mit einem Siegel, dem ich auch vertraue und wo ich mich vorher auch darüber erkundigt habe, was genau das Siegel denn gewährleistet. Also das habe ich davor nicht gemacht. Da habe ich alles Mögliche aus dem Supermarkt gekauft.
Das hat deine Reportage tatsächlich auch bei mir bewirkt. Eure Reportage. Ich habe davor schon, also gerade was Fleisch anging, viel stärker darauf geachtet. Also Billigfleisch sowieso habe ich noch nie wirklich gekauft, aber gerade auf die Milchprodukte, das hatte ich tatsächlich so sehr gar nicht auf dem Schirm. Bei mir etwas bewirkt.
Der Veterinärmediziner, mit dem wir unterwegs waren, der meinte, wenn die Menschen da draußen wüssten, wie mit den Tieren zum Beispiel auf den Transporten umgegangen wird, dann würde die Hälfte der Menschheit gar kein Fleisch mehr essen. Hat er gesagt. Und ich glaube tatsächlich, dass das stimmt. Also das will man keinem Lebewesen zuordnen. Das sind tatsächlich ja Individuen, die sich das nicht ausgesucht haben, so behandelt zu werden natürlich. Und das merkt man, wenn man den Tieren da in die Augen schaut, die auf diesem Transporter sind. Man merkt halt einfach, dass es keine Produktionsware ist, zu der es geworden ist innerhalb unseres wirtschaftlichen Systems, sondern dass es eben Lebewesen sind. Und damit muss man sich halt irgendwie zumindest im Klaren sein, wenn man solche Produkte kauft. Es muss einem tatsächlich wurscht sein, solche Produkte. Also das glaube ich aber nicht, da sind, bin mir ganz sicher, bei den meisten Menschen die nötigen Spiegelneuronen noch da, die da für die Empathie zuständig sind, und dann macht man das auch nicht, dann kauft man halt solche Produkte auch nicht und legt mal 60, 70 Cent mehr hin. Wenn ich mir vorstelle, dass in Deutschland die Leute am wenigsten europaweit für Lebensmittel ausgeben, und sehr viel beim Discounter kaufen, wir Deutschen sind Discounter-Liebhaber, frage ich mich, warum mal nicht an einer anderen Stelle sparen, einen Flatscreen weniger ins Wohnzimmer stellen und dafür eben das Jahr über die Produkte kaufen, die auch das Tierwohl im Blick haben.
Ich muss kurz noch aus meiner persönlichen Erfahrung, weil wir im Themenkomplex blutige Milch sind, man kann den Titel dieser Reportage nicht oft genug nennen. Ich bin ja, wer mich kennt, leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Wahrscheinlich ungesund leidenschaftlicher Kaffeetrinker. und ich trinke meinen Kaffee am liebsten mit Milch. So, und ich habe jetzt auch tatsächlich auch schon ein bisschen, bevor ich deine Reportage gesehen habe und dieses ganze, diese Welle eigentlich losgetreten hat, dass man wirklich das Augenmerk nochmal stärker darauf legt, angefangen halt zu versuchen, keine Milch mehr zu trinken. Und ich muss sagen, ich war extrem skeptisch erst mit diesem total engstirnigen, mit dieser Einstellung reingegangen. Ja, ich kann das nicht jetzt einfach so umstellen. Und ich muss sagen, eine Woche lang Sojamilch trinken und du bist komplett umgewöhnt. Also wirklich, die ersten zwei Tage sind ein bisschen hart in der Früh, da schmeckt der Kaffee ein bisschen seltsam, aber das machst du mal ein, zwei Wochen oder so und dann bist du ganz schnell runter wieder von dem Trip. Also das ist so meine persönliche Erfahrung.
Wenn man sich da dran gewöhnt, dann funktioniert das auch. Wir wollen ja auch niemandem vorschreiben, was er zu kaufen hat. Das ist so ein bisschen, ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich auch mit Leuten geredet habe, ja, was kann ich denn da überhaupt dann noch kaufen? Das ist ja alles so schrecklich.
Ja, ich will das ja auch niemandem aufzwingen. Ich sage ja nur, also bei mir hat das gut geklappt, obwohl ich dachte, okay, das kriegst du nicht hin. Ich dachte so, ja, okay, kein Fleisch
essen. Wie du schon mal gesagt hast, Käse ist der Endgegner.
Käse ist noch der Endgegner.
Ja, das also stimmt. Es ist tatsächlich so, also wir haben sind halt, irgendwann ist die Menschheit zum Glück jetzt gerade eben, schaut es so aus, Greta Thunberg und so weiter machen es vor, aus dieser Phase zumindest raus, wie es jetzt in den 80er, 70er Jahren noch hieß, ein Stück Fleisch ist Lebenskraft. So denkt man eben heutzutage nicht mehr.
Man versucht, oder Milch trinkt, damit man groß wird und starke Knochen bekommt und
so Quatsch. Also da ist man zum Glück drüber hinweg und man darf doch auch das ein oder andere Stück sich gönnen. Ich sage nicht, dass jeder zum Vegetarier konvertieren soll, aber dann wenigstens wirklich darauf achten, wo das ganze Zeug herkommt und dann ist man schon mal ein bisschen auf der sicheren Seite. Oder die Tiere zumindest.
Das war ein sehr schönes Schlusswort.
Finde ich auch. Johannes, wo kann jetzt jeder, der sich nach dem Gespräch imstande fühlt, sich diese Doku mal anzuschauen, und ich empfehle es wirklich jedem, weil du hast jetzt viel erzählt. Man muss aber auch sagen, da sprechen Bilder einfach auch wirklich eine sehr deutliche Sprache und auch das, was du gerade gesagt hast. Wenn die Leute mal das sehen würden, wie das da abgeht, dann würden vielleicht manche Kaufentscheidungen noch anders fallen. Wohin können wir jeden schicken, der diese Doku anschauen will?
Ihr schickt ihn in die ARD-Mediathek oder in die BR-Mediathek und da einfach unter dem Schlagwort blutige Milch. Ich glaube, das bleibt so im Kopf kleben, dieses Schlagwort. Ich hoffe, es ist zumindest blutige Milch. Da findet man die gesamte 30-Minuten-Reportage. Und wer sich dann noch für ein Hörvergnügen interessiert, so ich glaube, die Podcast-Hörerinnen und Hörer da draußen, die euch verfolgen, die haben ja vielleicht auch Bock mal auf so einen Podcast zu diesem Thema, wie wir den ganzen Tieren hinterhergefahren sind, wie wir denn den Hühnertransport in Frankreich gefunden haben, wie das alles abgelaufen ist, welche Experten dazu Stellung beziehen. Das hört man alles in einem Podcast von BR Recherche. BR steht für den Bayerischen Rundfunk und Recherche steht für Recherche. Das kann man, glaube ich, rausschneiden.
Und, nee, das lassen wir drin.
Hinten raus heißt es der investigative Podcast. Also BR Recherche, einfach bei Spotify, bei Audible oder jedem anderen Podcatcher, den ihr da draußen auf eurem Smartphone habt, einfach mal anklicken und ab Anfang September gibt es dann da die 4 Folgen insgesamt zum Thema blutige Milch und auch zu den Tiertransporten.
Okay. Ja, das wird auch alles hier so verlinkt und so. Ihr kennt den Schmarrn. Ihr wisst, wie das Internet funktioniert. Johannes, vielen, vielen Dank, dass du dich eingelassen hast, dich hier an diesen Tisch mit uns zu begeben und in einem sonst sehr oft sehr albernen Podcast ein heute ziemlich ernstes und wichtiges Thema zu besprechen. Auch für uns mal ein bisschen was anderes. Fand die Eindrücke sehr, sehr spannend, spektakulär. Auch, dass du so ein bisschen tatsächlich noch viel, viel zusätzlich zu diesen 30 Minuten Reportage, um die es heute ging, noch liefern konntest. Vielen Dank dafür.
Vielen, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte und so ein bisschen darf einem das Lachen auch dann nicht im Hals stecken bleiben. Wir haben auch während der Fahrt zum Beispiel schnell rausgefunden, welches Proviant schneller weggeht. Haferkekse gegen Roggenstullen und so weiter. Wir mussten das ja eindecken, die ganzen 4 Tage durchhalten.
Ja, klar.
Manchmal, trotz dieses ernsten Themas, kommt man dann auch mal zum Lachen und sieht sich selbst auch ein bisschen ironisch, wenn man da hier ewig diesen Transporter hinterher fährt. Aber eigentlich ein ernstes Thema und vielen Dank, dass ihr das aufgegriffen habt und dass ich hier meinen Senf dazugeben durfte.
Super. Sehr gerne.
Gerne. Okay.
Vielen Dank.
Und damit verabschieden wir uns. Das war eine Spezialfolge Gütesiegel Brachland mit BR-Journalist, Reporter und Tiertransportverfolger Johannes Lenz. Bis bald.